Heute bei «Apropos» das Phänomen Overtourism. Der Strand mit dem perfekten Sonnenuntergang, das Hotel, das als Tipp im Lonely Planet steht, das Dorf, wo ein bekannter Film gedreht worden ist, oder die Stadt, wo man sich jedes Mal fühlt wie auf einer Zeitreise. Es gibt Reisedestinationen, die sind bei Touristinnen und Touristen beliebter als andere. So beliebt, dass es für Leute, die dort leben, nicht mehr sehr angenehm ist.
Venice right now is like a Disneyland. If we don't find a solution, it could be a Machu Picchu, a city with the beautiful marbles, but without a real life, without citizens.
Und dass sie sich wehrt.
A water fight on the streets of Barcelona. Some locals spraying tourists with water guns as they ate at popular restaurants, sending visitors fleeing from their tables.
Viele Bewohner von Mallorca haben die Nase voll. Jedes Jahr kommen mehr Urlauber, die häufig exzessiv feiern, sich teilweise daneben benehmen oder sich auf der Insel langfristig ansiedeln.
Was es mit der Debatte um Massentourismus auf sich hat und was man beim Planen von einer Reise kann beachten kann, um wirklich an die schönen, unentdeckten Orte zu kommen, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Paulina Czesniak. Sie leitet das Reiseressort beim «Tagi» und bei der «Sonntagszeitung». Hallo Paulina.
Hallo Mirja.
Paulina, wann bist du das letzte Mal unter so richtig vielen Touristinnen und Touristen gewesen?
Hey, das ist tatsächlich schon länger her, weil ich es probiere, so überfüllte Orte zu meiden. Ich glaube, das war in der Maya-Ruinenstadt in Chichen Itza in Mexiko. Allerdings war das während Corona und da war es noch verhältnismäßig dünn besiedelt, sage ich jetzt mal.
Gut. Du als Reiseredaktorin weißt wahrscheinlich auch, wenn und wo man so einen Ort vermeiden kann. Aber ich glaube, die meisten kennen das Gefühl, wenn man an einen Ort geraten ist, wo ganz viele andere die gleiche Idee hatten. Das ist kein gutes Gefühl in der Regel. Woher kommt eigentlich unsere Sehnsucht, nicht Teil von einer Touristenmasse zu sein?
Wir haben ja interessanterweise zwei Sehnsüchte, die einander ein Stück weit widersprechen. Zum einen die, dass man einfach machen will, was alle anderen auch machen. Zum anderen die, sich von der Masse abzuheben. Und jetzt auf unser Reiseverhalten übersetzt, heisst das, dass wir einerseits das sehen wollen, was sozusagen der touristische Pflichtstoff ist. Also man will das sehen, was alle anderen auch schon gesehen haben. Aber andererseits will man einen Ort dann eben auch ganz für sich allein haben. Jetzt, dass wir so ein Reiseziel für uns allein haben wollen, das könnte man mit dem erklären, dass wir das Reiseziel eigentlich von Bildern oder aus Filmen kennen, wo man den Ort eigentlich völlig unbevölkert sozusagen sieht. Und ich denke da immer an die berühmte Szene aus dem Fellini-Film «La Dolce Vita», wo Anita Ekberg ja eben in der Nacht im Trevi-Brunnen badet.
Was natürlich gar keine Touristinnen rundherum hat.
Ja, ganz genau. Und das ist eine wunderschöne, ikonische Szene. Und viele Rom-Besucher sind dann ganz erstaunt, wenn sie zum Trevi-Brunnen gehen. Und dort hat es so viele Touristen, dass sie zuerst einmal minutenlang anstehen müssen, bis sie ganz vorne sind und ihr Selfie dann schiessen können. Und das Baden ist natürlich auch strengstens verboten.
Du hast gesagt, es gibt so ein bisschen widerstrebende Kräfte in uns. Mit was hängt denn das zusammen?
Da müsste man jetzt fast einen Psychologen zu Rate ziehen. Ich denke, wenn man schon mal im Alltag entflieht und dann endlich mal etwas Abenteuerliches erlebt, dann will man die Erfahrung halt auch nicht mit tausend anderen Menschen teilen. Der italienische Journalist und Soziologe Marco Deramo, der hat vor ein paar Jahren ein Buch zu dem Thema geschrieben. Es geht in dem Buch um Tourismus und um die Selfie-Mania. Und er erklärt das dort ein Stück weit wirklich so auf eine psychologisch-philosophische Art. Wenn man ein Selfie macht vor dem Kolosseum oder ein Selfie vor der Golden Gate Bridge oder vor dem Eiffelturm, da würde man sich auch immer ein Stück weit seiner Existenz gewissern. Und das hat durchaus auch mit Narzissmus zu tun, schreibt er. In einem anderen Kapitel verortet er das Phänomen auch noch historisch. Das habe ich auch noch ganz schön gefunden. Und zwar hat es offenbar im 19. Jahrhundert das Problem mit dem Overtourism ein Stück weit auch schon gegeben. Vorher haben die eigentlich nur die Adligen können reisen. Und dann im 19. Jahrhundert hat plötzlich das Bürgertum auch angefangen zu reisen und hat sich auf diese Bildungsreise begeben. Und das hat den Adligen natürlich nicht so gefallen und die haben sich dann einen abschätzigen Begriff für das reisende Bürgertum ausgedacht. Und das ist dann eben Tourist gewesen.
Okay. Also, das Phänomen ist gar nicht so jung, wie wir denken.
Ja, ganz genau.
Aber wenn wir jetzt in die Gegenwart gehen, wie entsteht dann eigentlich heute so ein Hype um einen bestimmten Reiseort? Wieso wollen plötzlich ganz viele Menschen das Gleiche sehen?
Ja, da hat Social Media sicher auch seine Finger im Spiel gehabt. Die haben das Phänomen, das es eigentlich schon lange gibt, einfach massiv beschleunigt, oder? Und das Phänomen, das ist halt, dass man von einer Reise hört oder liest, also eine Reise, die ein anderer gemacht hat. Und der andere ist dann so begeistert von dieser Reise, dass man die Destination dann mit eigenen Augen will sehen. Dazu kommen Filme und Serien, die natürlich jetzt auch in einer viel höheren Kadenz auf uns losgelassen werden als früher. Und die können durchaus auch so einen Hype auslösen. Man hat das jetzt gesehen bei Game of Thrones, das ist ja das Beispiel, das immer gebracht wird. Game of Thrones ist teilweise auch in Dubrovnik gefilmt worden.
In Kroatien.
Genau. Dubrovnik hat schon vorher viele Touristen gehabt, aber jetzt mit Game of Thrones ist das nochmal auf eine ganz andere Ebene gelupft worden. Und das Phänomen gibt es übrigens auch in der Schweiz. Also es gibt so einen touristischen Hotspot, der entstanden ist wegen einer Serie.
Hier und da, das so.
Wegen einer koreanischen Fernsehserie, dort ist eine Schlüsselszene in Iseltwald im Berner Oberland gedreht worden. An einem Schiffssteig am Brienzersee, wunderschön. Seither wird das Iseltwald einfach von hauptsächlich asiatische Touristen geflutet. Es gibt jetzt sogar ein Express-Postauto, das von Interlaken aus auf Iseltwald fährt.
Mhm. Was das für die Schweiz bedeutet, auf das kommen wir nachher auch noch. Paulina, der Begriff Overtourism, der ist ja relativ neu. Was genau ist da damit gemeint? Und ab wann redet man eigentlich von Overtourism?
Ja, also Overtourism ist, wie es der Begriff ja sagt, also wenn es einfach zu viel von dem Tourismus hat, zu viele Touristen hat, zu viele Menschen an einem Ort gibt und zwar so zu viel, dass dann die Leute, die vor Ort wohnen, dann wirklich unter dem leiden. Eben problematisch ist natürlich, wenn Hunderte oder Tausende plötzlich über einen Ort herfallen, um es mal so zu sagen, und die Einheimischen dann einfach gar nicht mehr durch die Strasse kommen. Das ist besonders dort der Fall, wo Kreuzfahrtschiffe anlegen. Also auf einen Klopf hast du dann einfach tausende Menschen mehr an einem Ort. Das ist natürlich nicht sehr angenehm, wenn man dort lebt. Und ja, klar, dazu kommt, dass sich viele von diesen Besuchern halt, oder viele vielleicht nicht, aber eine Menge von diesen Besuchern nicht so rücksichtsvoll verhalten, wie man das sich wünschen würde. Also sie sind laut, sie hinterlassen Abfall und Dreck. Das ist für die Anwohner dann alles andere als angenehm natürlich. In Dubrovnik hat man noch ein spezielles Problem gehabt diesbezüglich, oder man hat es immer noch. Und zwar haben die Touristen ihre Rollköfferli über das Kopfsteinpflaster von der Altstadt gezogen. Und es macht natürlich einen höllischen Lärm, oder, wenn das Hunderte sind. Und das passiert am Tag, aber auch in der Nacht. Und das hat den Einwohnern entweder den Schlaf oder die Nerven oder beides geraubt. Man hat sich dann letztes Jahr überlegt, so ein Rollkofferverbot auszusprechen für die Altstadt von Dubrovnik. Und dann hat sich dann aber grosser Widerstand geregt. Also es hat auf Reiseportal und von Reiseanbietern so richtig Protest gegeben. Und dann hat man das dann schnell wieder zurückgezogen. Und der Verantwortliche hat dann gemeint, nein, das sei eigentlich eine Empfehlung gewesen und also kein Gesetz. Oder? Aber man sieht, also man kann sich, wenn man so Sachen hört, dann merkt man auch, der Leidensdruck muss schon sehr hoch sein, dass man dann so zu so extremen Ideen greift. Oder?
Jetzt gibt es eben Lärm, es gibt zum Teil verstopfte Strassen. Und dann hat es aber immer wieder ja auch etwas mit Preisen zu tun.
Ja, genau. Vor allem geht es ja auch um den Wohnraum, dass Alteingesessene einfach gar keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden, weil sie ja regelrecht verdrängt werden. Oder? Firmen wie Airbnb machen sich dann breit. Kleine Quartierläden können sich die Mieter dann auch nicht mehr leisten an so Ort. Und stattdessen ziehen dann in die Läden Souvenirshops ein. Und so wird das lokale Leben dann nach verdrängt. Also man sagt, gerade Barcelona ist ja so ein Ort, wo man viel drüber redet. Oder auch Madrid Bei Madrid sagt man, dass auf eine legale Ferienwohnung in der Innenstadt 18 illegale Apartments kommen. Und die Politik, die schaut dann grosszügig weg.
Spanien und besonders Barcelona ist ja jetzt in den letzten Wochen auch zum Teil wegen dem in den Schlagzeilen gewesen.
Barcelona ist angesagt, Barcelona ächzt und stöhnt unter dem Ansturm der Rollkoffer.
Man hat nämlich Bilder gesehen von Einheimischen, die sich sehr handfest gegen Touristinnen und Touristen wehren. Was ist dort genau passiert?
Ja, so der letzte Vorfall, den die grosse Medien geschafft hat, das war die sogenannte Wasserpistolenattacke von einheimischen Touristen, die in Restaurants gesessen sind und gegessen haben, mit Wasserpistolen nass gespritzt haben.
A water fight on the streets of Barcelona. Some locals spraying tourists with water guns as they ate at popular restaurants, sending visitors fleeing from their tables. Thousands of protesters walking through the city over the weekend, chanting "Tourists go home" and carrying signs with anti-tourist slogans.
Also wirklich zu Schaden ist dort niemand gekommen, aber ein schönes Reiseerlebnis ist es natürlich auch nicht, wenn einem dann so etwas passiert und man fühlt sich natürlich als Tourist dann alles andere als willkommen.
Es gibt ja aber noch zahlreiche andere Beispiele, wo sich Einheimische zum Teil auf kreative Art auch gegen Touristinnen und Touristen wehren.
Ganz viel gibt es da sogar, gerade so ein bisschen aus dem Mittelmeerraum. In Portofino in Italien ist ein Selfie-Verbot ausgesprochen worden und wer sich nicht daran hält, der wird büßt, und zwar happig. Dann auch an der Amalfi-Küste hat man das Problem gehabt, dass in diesen Küstenstrassen sich die Autos gestaut haben. Da hat man dann als Lösung beschlossen, dass man an einem Tag Autos nur mit geraden Nummernschildern durchlässt und andere mit ungeraden Nummernschildern.
Ich will nicht mit dem tauschen, der das muss überprüfen muss.
Ja, 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 genau. Da gibt es offenbar immer noch so Stichproben. Dann Griechenland war letztes Jahr so recht in den Medien gewesen. Und zwar, weil auf der Insel Paros Strände besetzt worden sind von Einheimischen.
This year, anger has grown amongst the locals who say they want their beaches back.
It was a majestic island and now it tends to become a place like all places in the world, like all touristic places in the world.
Und jetzt dieses Jahr sind die Balearen, also speziell Mallorca, da hat man viel gehört, oder auch die Kanaren und da speziell Teneriffa, wo jetzt gerade in den letzten Wochen auch eine grosse Protestaktion über die Bühne gegangen ist.
Was ist denn jetzt zum Beispiel auf Teneriffa genau das Problem?
Dort soll jetzt eben gerade die letzte unbebaute Bucht zugebaut werden. Und so haben sich jetzt Hunderte von Anwohnern an diesem Strand versammelt oder auch an anderen Stränden.
The United Canary Islands will never be defeated, the crowd shouts. The Canarians have had enough.
The actual system doesn't work anymore. It's not useful for Canarian people and they are losing more than they win.
Jetzt ist es interessant, dass man immer wieder von diesen Demonstrierenden hört, dass sie eigentlich nicht das Problem mit den Touristen per se haben oder mit dem Tourismus per se, aber mit dem Massentourismus, oder? Und das macht auch Sinn. Man muss sich einfach auch vor Augen halten, dass auf Teneriffa auf 1 Million Einwohner 5 Millionen Touristen pro Jahr kommen. Das gibt ein rechtes Ungleichgewicht. Und die 1 Million Einwohner, die sind halt auch wirtschaftlich angewiesen auf die Touristen. Und da gibt es eine ungesunde Abhängigkeit.
Das alles sind jetzt Destinationen, die so im europäischen Umfeld liegen. Es gibt ja aber auch Orte, die weiter weg liegen, die auch versuchen, irgendwie unattraktiver zu werden für Besucherinnen und Besucher.
Genau. Da hat man in Kyoto ein grosses Problem gehabt, in Japan, wo in der ehemaligen Kaiserstadt einfach wirklich ganze Strassenzüge verstopft sind von Touristen, die sich weniger respektvoll aufgeführt haben, offenbar. Und ja, jetzt sind manche Strassen einfach für Touristen ganz geschlossen worden. Und so das neueste Beispiel, das kommt jetzt aus Korea. Da hat es in Seoul ein Quartier, das sehr beliebt ist bei Touristen. Und ab Oktober soll das jetzt nur noch vom 10 bis 5 Uhr am Nachmittag für auswärtige Gäste zugänglich sein. Und zudem sind jetzt auch schon Leute angestellt worden, die vor Ort die Touristen immer wieder ein bisschen dazu ermahnen, nicht so laut zu sein und sich so ein bisschen anständig zu verhalten. Und das sieht lustig aus, wenn man so Fotos sieht, aber eben für die Leute vor Ort ist es dann halt eben aber nicht so lustig.
All die Aktionen, die haben ja eine Diskussion über Massentourismus ausgelöst, weil sie es auch fast alle in Medien geschafft haben. Also darüber, inwiefern das okay ist, sich gegen Touristinnen und Touristen zu wehren. Auf diese Art und Weise kannst du dir erklären, warum die Diskussion gerade jetzt, gerade 2024, losgeht.
Also die Probleme vom Overtourismus, die sind ja eben nicht ganz neu. Allerdings hat Corona das Ganze ein bisschen auf Eis gelegt gehabt. Und nach Corona, wo dann der Tourismus wieder angerollt ist, ist das einem einfach wahnsinnig ins Auge gestochen, oder? Die vielen Tourismusmassen. Es ist ja dann plötzlich von 0 auf 100 an gewissen Orten wieder passiert. Fast allen Orten sind wir wieder auf Vor-Corona-Niveau. An manchen Orten sind wir darüber hinaus. Plus, ich denke, es gibt auch einen gewissen Domino-Effekt, also dass an einem Ort sich halt jemand anfängt zu wehren, oder? Dass es eine Protestaktion gibt, wie jetzt zum Beispiel in Barcelona. Und das kommt in die Medien. Andere sehen, dass man mit so etwas wirklich Erfolg hat. Es spricht sich um. Und so finden andere dann auch den Mut, sich zu organisieren und sich zu wehren. Und so ist das so eine Spiralbewegung. Man hat das sehr schön auch gesehen letztes Jahr in Griechenland, wo auf der Kykladeninsel Paros so eine Aktion gestartet worden ist. Dort ging es darum, dass die Strände so voll waren mit Touristen, dass die Einheimischen gar keinen Platz mehr gefunden haben. Aber was dann noch drauf kam, ist, dass viele der Einheimischen sind so ein bisschen Schlitzohren waren. Die haben Liegestühle und Sonnenschirm vermietet an die Touristen, zum Teil zu horrenden Summen. Also viele Touristen haben da gut und gern 100 Euro gezahlt, 2 Liegen pro Tag, muss man sich mal vorstellen. Das sind natürlich Summen, die die Einheimischen gar nicht zahlen können. Dazu ist dann eben noch gekommen, dass die Vermietung sich als illegal herausgestellt hat, also die hätten das gar nicht dürfen. Und so haben sich so Einheimische zu Gruppen zusammengeschlossen, sind dann mit Protestbannern auf die Strände gezogen. Und die Proteste haben es dann in die griechischen Abendnachrichten geschafft. Und das hat dann sehr bald zu ähnlichen Aktionen geführt auf anderen griechischen Inseln und auch in der Nähe von Athen.
Paulina, ist Overtourism eigentlich auch in der Schweiz ein Problem?
Ja, wir haben ja vorher kurz die Gemeinde Iseltwald erwähnt, wo das Problem hat, hauptsächlich mit den koreanischen Touristen. Dann ist Interlaken natürlich schon seit langem so ein touristischer Hotspot. Und jetzt seit Neuem in den Medien ist Lauterbrunnen.
How about a day trip to Lauterbrunnen? You can take a train from Zurich or Geneva and this is the valley of the 72 waterfalls. You can explore.
Wo sich überlegt, tatsächlich eine Eintrittsgebühr zu verlangen für die Touristen. Wir haben auch einen Fall in Appenzell. Dort hat es ein Beizli Äscher, der sich vor Touristen nicht retten kann. Und auch das ist natürlich so ein Insta-Phänomen. Also wer dort aufgekraxelt, postet das Bild und dann zieht das 10 bis 100 neue Leute an, die das auch sehen wollen.
Das ist so das Hotel, das so spektakulär an einer Felswand
kläubt. Eigentlich wie ein Schwalbennest, ganz genau. Es ist wirklich wunderschön.
Man muss aber sagen, die Schweiz hat ja nach wie vor ein grosses Interesse daran, eigentlich mehr Touristinnen und Touristen ins Land zu bringen, oder?
Ja, ganz genau. Das ist halt ein vielschichtiges Problem. Schweizer Tourismus ist natürlich verständlicherweise ist auch ihre Aufgabe, interessiert daran, ausländische Touristen auch in die Schweiz zu locken. Die rühren auch kräftig die Werbetrommel im Ausland. Also schafft auch mit bekannten Persönlichkeiten im Ausland zusammen. Man hat jetzt in Indien ist zum Beispiel ein Olympiasieger und Weltmeister im Speerwerfen für die Schweiz unterwegs.
Der kommt dann doch ein bisschen Speerwerfen, oder?
Ja,
was
also
macht er in der Schweiz?
Er kommt natürlich alles andere ausprobieren. Er ist so ein bisschen der Aktivtourist, oder? Er geht da River Raften, klettern, wandern, surfen. Aber auf dem Plakat sieht man ihn dann halt immer mit seinem gelben Speer, wenn er sich da in Wurfposition wirft. Das kommt offenbar jetzt gerade in Indien wahnsinnig gut an. Ähnliche Aktionen gibt es auch in Korea und in China.
Mhm. Wir haben auch vor kurzem eine Geschichte gehabt. Wir können die auch gerne noch verlinken im Beschreib zu dieser Episode. Die Frage ist ja immer wieder, wenn wir über Overtourism redet. Wir haben jetzt auch über die verschiedenen Aktionen geredet gegen Touristinnen und Touristen. Ist das legitim oder nicht? Was gibt es da für Positionen?
Klar, man kann argumentieren, dass so Aktionen übergriffig und aggressiv sind. Also sind sie ein Stück weit auch, gerade wenn man an die Wasserpistolen-Aktion aus Barcelona denkt. Man kann ja da sagen, da wird jetzt einfach die Schuld auf Touristen abgewälzt, wo eigentlich vielleicht Politik schon früher hätte sollen eingreifen. Also die Geister, die ich rief, das ist so ein bisschen das Problem. Aber irgendwie muss ich sagen, man versteht die aufgebrachte Lokalbevölkerung auch, weil ja, man macht das ja nicht einfach, weil man es lässig findet, sondern weil man offenbar keine andere Möglichkeit mehr sieht, sich zu wehren. Ja, das finde ich, sollte uns als Reisende auch mal auch ein bisschen zu denken geben. Wenn man so Bilder sieht, dann fragt man sich schon, ja, muss ich jetzt unbedingt noch auf das Barcelona, wenn es vielleicht ganz viele andere Destinationen gibt, die gerade so attraktiv sind, oder?
Paulina, jetzt haben wir mit dir ja unsere Reiseexpertin im Studio. Wenn wir von dem reden, vielleicht an Ortsreisen, wo nicht schon ganz, ganz viele andere Touristinnen und Touristen unterwegs sind. Was hast du uns da für Tipps, wo man trotzdem schön Ferien machen kann?
Ja, eigentlich, Mirja, sollte ich ja jetzt da genau keine konkreten Destinationen nennen. Weil eben Geheimtipps, die sind ja nur so lange geheim, wie möglichst wenig Leute davon wissen. Das ist übrigens auch der Fall, wenn immer wir Artikel publizieren mit Reisegeheimtipps, dann findet man in der Kommentarspalte ganz sicher ein- bis zweimal den Kommentar, ja, das ist jetzt gewesen mit dem Geheimtipp, danke vielmals.
Nicht ganz zu Unrecht.
Nicht ganz zu Unrecht, das ist ja so. Aber ja, du fragst mich da nach Tipps und Tricks vielleicht auch, wie man im Overtourism kann aus dem Weg gehen. Also klar, man kann halt einfach wirklich bewusst Destinationen anreisen, die halt nicht hip sind, oder? Und wie kommt man jetzt da auf Ideen? Meine Erfahrung ist, dass eigentlich jeder so einen Bekannten oder einen Freund hat, der schon die halbe Welt gesehen hat, oder? Und dann kann man die Person einfach mal fragen, was sie einem würde empfehlen. Und manchmal kommt man da auf Ideen, wo man einfach von allein gar nicht gekommen wäre. Oder eben man konsultiert unsere Artikel. Da haben wir auch immer mal wieder Ideen von Destinationen, die durchaus eine Reise wert sind und die man vielleicht nicht auf dem Radar gehabt hat. Dann, das, was man immer hört, ist vielleicht nicht zur Hauptreisezeit anreisen. Das ist klar, das kann sich jetzt nicht jeder einrichten, aber wenn man sich's einrichten kann, dann wirklich nicht zur Hauptsaison dort anreisen. Das ist auch etwas, wo jeder Reiseprofi, wo man fragt, was Reisen besser macht, das ist eigentlich der Tipp, den jeder dann auch wirklich bringt. Was ich immer schön finde, ist, dass man einfach einmal in sich reinhören soll und sich fragen, ja, wo will ich denn eigentlich wirklich, wirklich hin? Und dann die ganzen Insta-Bilder, die man im Kopf hat, einfach aktiv mal wegschiebt. Vielleicht, wer weiß, kommt einem dann so eine Erinnerung an ein Kinderbuch, wo man immer sehr gern gehabt und das hat im, ich weiß nicht, in einem Dörfli in der Slowakei gespielt. Und dann, ja, findet man, warum nicht einfach mal in der Slowakei aufs Land fahren, oder? Oder auch für jetzt all die, die gerne im Reisebüro buchen, also das ist übrigens auch etwas, wo man seinen Reiseberater fragen kann. Man kann wirklich explizit den Wunsch anbringen, dass man an eine wenig bereiste Destination will. Oder man geht dort an und findet, ja, eigentlich würde ich gerne auf Rom, aber es hat man dort zu viele Leute. Was würdest denn du mir vorschlagen? Was wäre so eine schöne Alternative? Also das ist ja der Beruf von diesen Menschen und die helfen da wirklich sehr, sehr gerne. Ah, apropos. Mir selber hat das auch schon geholfen. Damals, ich habe am Anfang meinen Besuch in Chichen Itza, der Maya-Ausgrabungsstätte, erwähnt. Auf der gleichen Mexiko-Reise sind wir dann auch an einem viel weniger touristischen Maya-Hotspot gewesen. Calakmul heisst der. Und das war dann ganz eine ganz andere Erfahrung gewesen. Also da haben wir haben die Pyramiden mitten im Urwald eigentlich für uns allein gehabt. Keine Menschenseele. So einmal ist noch ein Hund durchgestreift und sonst ist das einfach eine fantastische Erfahrung gewesen. Kann ich also sehr empfehlen. Und last but not least, was ich immer eine coole Idee finde, ist, dass man sich eine Landkarte schnappt oder einen Globus und dann einfach mit dem Finger irgendwo drauf tippt. Also dann vielleicht sich schon noch ein bisschen informieren, wie safe so ein Reiseziel ist. Aber das finde ich eigentlich auch mal Habe ich tatsächlich auch schon gemacht.
Okay, also das ist für dich ganz abenteuerlich. Aber wenn man es jetzt nicht ganz so weit am Zufall überlassen, hast du doch noch einen Tipp, wo man kann anreisen kann, wo es nicht ganz so viel Overtourism gibt.
Ja, also eine Katze lasse ich jetzt doch noch aus dem Sack, Mirja. Und zwar bin ich ja gerade aus meinen Ferien zurückgekommen. Ich war 3 Wochen in Georgien gewesen. Und das ist definitiv hat es da kein Overtourism. Es ist ein wunderschönes Land, die grandiose Natur, die lebendige Städte. Die Menschen sind wahnsinnig herzlich. Die Geschichte von dem Land ist natürlich unglaublich interessant. Also allein schon die Lage genau an der Grenze zwischen Europa und Asien macht es hochspannend. Das Essen ist fantastisch. Und klar, das ist halt ein Reiseziel, wo vielleicht nicht den Komfort kann bieten oder die touristische Infrastruktur, die wir uns von anderen Orten gewohnt sind. Aber ich finde, das macht das Reisen dann auch erst richtig interessant, oder? Ich finde, man sollte schon auch so ein bisschen einen gewissen Pioniergeist kultivieren, mit ein bisschen Improvisationsfreude unterwegs sein und Lust am Entdecken. Und ja, ich finde, das ist immer ein bisschen wie beim Kochen. Also man kann ja auch einfach ein Fertigmenü essen, dann ist man auch satt. Aber wenn man etwas selber kocht, dann schmeckt das halt schon noch einfach mal ein bisschen besser. Und wenn man dann nicht einfach nur ein Rezept nachkocht, sondern vielleicht mit ein bisschen ungewohnten Zutaten experimentiert und dann etwas ganz Eigenes kreiert, das ist eigentlich das Allerbeste, oder? Und das finde ich, ist beim Reisen ganz ähnlich. Wenn man ein bisschen experimentierfreudig ist und auch mal sich auf ein neues Gewürz einlädt, ja, dann zahlt sich das immer aus.
Und vielleicht hat man jetzt ja ein bisschen Lust bekommen, eben auf das Experimentieren. Danke vielmals, Paulina, für die Einordnung und die Tipps.
Ja, danke dir, Miriam. Vielen Dank für die Einladung.
Und denen, die jetzt Ferien haben, denen wünschen wir natürlich ganz schöne Ferien. Wir werden über den Sommer euch natürlich weiterhin begleiten mit dem Podcast «Apropos». Das war die heutige Folge. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Paulina Czesniak und die Folge produziert hat Noah Fendt. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.